Jetzt kommen wir so langsam zum Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Es ist ja eine ganz schöne Ecke hier in München und der Name, den gibt es noch gar nicht so sehr lange, nämlich eigentlich erst seit 1998 ist dieser Platz so benannt worden. Und es ist was ganz Besonderes, diese Platzbenennung, weil es gibt in München sehr viele Plätze, die nach Schwulen benannt sind, nur es weiß keiner oder nur sehr wenige. Die Schwulen, nach denen die Plätze benannt sind, sind berühmt gewesen, weil sie komponiert haben oder geschauspielert. Aber dieser Karl-Heinrich Ulrichs, da ist die Platzbenennung tatsächlich passiert, weil er schwul war und weil er wegen einem schwulen Anliegen in München war. Denn er selber ist eigentlich Ostfriese und hat nie in München gewohnt. Und das ist schon eine Hürde, um hier in München eine Straße oder zumindest einen Platz zu bekommen.
Das war der vierte Anlauf, der genommen wurde über den Bezirksausschuss, um diesem Platz den Namen zu geben. Und der erste Anlauf war eine Privatinitiative. Das ging von der Uni aus und haben sich ein paar Leute zusammengetan und wollten irgendwo in der Stadt einen Platz oder eine Straße mit Karl-Heinrich Ulrichs haben. Das hat zuerst ganz gut ausgesehen und die Initiative ist dann schon auf dem Verwaltungsweg gewesen, wurde aber dann abgewürgt. Ein zweiter Versuch ging über die Schiene schwul-lesbische Vereinigungen, einen Appell an OB, doch so einen Platz oder eine Straße zu benennen. Auch das ist dann letztendlich gescheitert, weil keine geeignete Straße oder Platz gefunden wurde. Das möchte ich ja fast ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil sowas gäbe es ja genügend. Aber das war die offizielle Version. Der dritte Versuch ging über den Stadtrat, das wurde dann abgelehnt. Und erst der vierte Versuch, der dann über den Bezirksausschuss ging, also über uns, war dann von Erfolg gekrönt. Und das Besondere bei diesem Erfolg ist eigentlich das, dass es das erste Mal war, dass von einer schwul-lesbischen Vereinigung, also sprich Rosa Liste, aus einem Platz einen Namen bekommen hat und hat dann zu einem einstimmigen Beschluss geführt. Und dieses einstimmig heißt ja inklusive CSU und da war das Jahr 1997 schon ein besonderes Jahr, als das erste Mal so ein Beschluss zustande kam.
Er trat in München im Odeon, heutigen Odeonsplatz, auf und hat diesen ganzen Mut zusammengenommen, um eben vor der versammelten Juristerei Deutschlands Rechtsgleichheit für die Schwulen einzufordern. Ihm war klar, wenn nicht schnell was passiert, wird dieser Paragraph kommen. Er hat die Rede, die er nicht halten durfte, dann in einer seiner Schriften veröffentlicht. Wir haben sie im Forum auch zum Nachlesen nochmal abgedruckt. Und Karl-Heinrich Ulrichs wird gerne von Sexualforschern, Volkmar Sigusch zum Beispiel, als der erste Schwule der Weltgeschichte bezeichnet. Warum? Bis dahin hat sich noch kein Schwuler getraut, sich zu outen.
Die Briefe, die Ulrichs 1862 an seine Familie schickt, zeugen von seiner sexuellen Orientierung ebenso wie von der Schwierigkeit, sein Anliegen einer mehr oder weniger verständnislosen Umwelt begreiflich zu machen. Gleichzeitig zeigen sie aber, wie unbeirrbar und selbstbewusst Ulrichs seine Sache vertrat. Am 22. September 1862 schreibt er von Frankfurt am Main an seine Schwester.
Liebe Schwester, mit großer Liebe ermahnst du mich, jetzt den Entschluss der Umkehr zu fassen. Du gibst zu, die Umänderung möge sehr schwer sein, aber Gott werde helfen. Ja, das lautet sehr schön. Aber liebe Schwester, selbst das allerschönste Frauenzimmer zu lieben, ist mir absolut unmöglich. Und zwar deshalb, weil kein Frauenzimmer mir auch nur eine Spur von Liebesempfindung einflößt. Wie soll ich es denn eigentlich anfangen, meine Gefühle umzuwandeln? Getan habe ich es ja noch nicht, sonst wüsste ich, wie es gemacht wird. Denn die gegenwärtige Richtung meiner Neigung, sie ist mit dem Eintritt der Pubertät ganz von selbst hervorgebrochen. Der liebe Gott hat mir die Liebe in derselben Richtung gegeben, in der er sie den Weibern gibt, das heißt auf Männer gerichtet. Ihn zu bitten, sie mir jetzt umzudrehen, wäre im höchsten Grade unchristlich. Wer darf Gott bitten, sein eigenes Werk wieder zu zerstören? Ja, du meinst, eine uranische Neigung müsse im Keime bekämpft werden. Ja, aber warum denn eigentlich? Nein, ich sehe es nicht ein. Halte es vielmehr umgekehrt gerade für eine Sünde an Gottes Werk, durch Bekämpfung desselben sich zu vergreifen. Denn das Empfinden von Liebe ist gerade so gut ein Werk Gottes wie mein Arm oder mein Bein. Nur dass es ein geistiges Stück des Menschen ist, das Bein aber ein körperliches.
Wenn Sie möchten, gehen Sie nun an die Ecke Arnstraße am Glockenbach und lassen Sie sich von Albert Knoll in das finstere Kapitel der nationalsozialistischen Verfolgungen einführen.
Das Gebäude, das man heute hier sieht, Ecke Glockenbach-Arnstraße, ist ja ein Nachkriegsbau, aber damals, vor 70, 80 Jahren, sah es so aus. Das war von Hakab Schor eine Kneipe, der Arndthof. Er war eine von zwei schwulen Kneipen in München. München war damit ein bisschen hinten dran, denn Berlin hatte gut 100 Mal so viel, aber nun gut, München war eben in den 20er Jahren in der Hinsicht etwas Provinz geworden. Aber immerhin, es gab zwei, nämlich den Schwarzfischer in der Dulzstraße und hier den Arndthof. Und was passierte nun? Die Nazis hatten 1933 ja alle schwule Magazine verboten, sofort, und lesbischen. Sie hatten sich ziemlich brachial beispielsweise gegen Magnus Hirschfeld verhalten. Er war im Ausland, aber sein sexualwissenschaftliches Institut ist zerstört worden. Die Rosa Listen, die die Polizei geführt hatten, wurden von den Nazis übernommen und damit neue Verfolgungsstrategien eröffnet. Und ein Ziel war natürlich auch, die Schwulen ja, mehr oder weniger zu beseitigen. Das ist auch der Unterschied gegenüber der Zeit davor, denn damals, vor 1933, galt es, einzelne Straftaten in Anführungszeichen, nämlich beischlafähnlichen Verkehr, zu verfolgen. Da musste auch nachgewiesen werden. Die Nazis haben eine ganz andere Intention, nämlich die Homosexualität auszurotten. Und das hieß, dass sie den Verfolgungsdruck wesentlich verstärkt haben. München war da auch eine Hauptstadt der Bewegung in der Hinsicht, denn hier fand die erste groß angelegte Razzia gegen Schwule statt, und das war am Abend vom 21. auf 22. Oktober 1934. Da hat man eine Hundertschaft zusammengezogen, hat sie in mehrere Einsatzgebiete verteilt. Das waren die Klappen, die Parks, einzelne Wohnungen, wo Schwule, die auf der Rosaliste standen, dann kontrolliert wurden in ihren Wohnungen, und eben die zwei schwulen Lokale. Und hier in den Arndthof drang man ein. Draußen stand schon der Gefangenentransportwagen, und man hat alle Gäste, die in dem Lokal waren, herausgeführt, hat sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung erstmal in die Edtstraße gebracht. Und von dort kamen diejenigen, gegen die schon mal ein Verfahren nach § 175 durchgeführt worden war, direkt ins KZ Dachau, ohne dass sie eine Chance gehabt hätten, sich eben zu verteidigen, jemanden zu verständigen. Sie kamen nach Dachau und blieben dort für mehrere Wochen inhaftiert.
Doch auch nach dem Ende des Nationalsozialismus gingen die Nachstellungen wegen des Paragraphen 175 weiter. Erich Haas kann aus eigener Erfahrung berichten.
Ich hatte hier einen Fall, wo ich angezeigt und verhaftet war, dass ich am Biertisch einem so hingelangt habe. Der konnte nicht Deutsch und der wusste nicht, um was geht oder so. Habe ich gesagt, na das, wir haben also irgendwas, weiß ich. Und der ist, das war in der Bahnhofswirtschaft, und ist zur Bahnhofspolizei, ist mit der gekommen, und die haben mich verhaftet und ins Polizeipräsidium. Und dann war ich 5 Tage dort. Es kam zu einem Prozess. Wie haben sie ihn hingefasst? Sag ich, hingefasst habe ich nicht. Ich habe ihn so berührt, nicht, also sexuell belästigt, darum ging es. Wie? Zeigen Sie noch einmal. Habe ich wieder nur so gemacht. Freigesprochen. Hätte ich so hingefasst, richtig, dann wäre es nämlich. Wie viele Personen waren da beschäftigt mit sowas? Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Sie haben ja dann große Razzia gemacht in Türken, in der Türkensauna. Da haben sie den Generalkonsul Stieler mitgenommen. Und Wegnüstigkeit.
Wenn Sie nun zur Hausnummer 10 am Glockenbach gehen, stehen sie vor dem Haus, in dem von 1974 bis 78 mit der legendären Teestube ein erster Ort der politischen Gegenbewegung der Schwulen bestand. Die Keimzelle schwuler Kommunikationszentren, damals gegründet von der homosexuellen Aktion München.
Das waren linke Studenten, die sich so eine kleine Kneipe hier mit Sofas und Plakatwänden und so weiter eingerichtet hatten und eine gemütliche Ecke, aber eben, was ganz wichtig ist, eine Anlaufstelle, eine nicht kommerzielle Anlaufstelle für Schwule. Das hatte München bis dahin einfach nicht, ein Schwulenzentrum. Und es ist eigentlich dadurch erst möglich geworden, dass dieser Paragraph 175, dieser unselige 1969 und schließlich 1973 nochmal entschärft wurde. Also war von da ab nicht mehr jedweder Kontakt zwischen erwachsenen Männern strafbar gewesen, sondern der Paragraph wurde zu einem verschärften Jugendschutzparagraph heruntergestuft und damit war es auch Schwulen endlich möglich geworden, ja, Gruppen zu bilden, sich öffentlich zusammenzutun, um beispielsweise mit Infotischen die Passanten aufzuklären, wie die Lage der Schwulen ist.
Diese Möglichkeit, öffentlich zu werden, bildete nun die Voraussetzung für weitergehende wirksame Aktivitäten, wie sie beispielsweise der Christopher Street Day darstellten, der 1980 zum ersten Mal in München organisiert wurde und auch eine Bühne für gemeinsames Auftreten von Schwulen und Lesben bot und immer noch bietet.
Eine lesbische Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, so, da gehen wir jetzt hin, das machen wir jetzt. Und dann habe ich auch gesagt, ganz klar ja, und dann bin ich nicht hingegangen. Ja. Also weil ich mich wirklich auch gefürchtet habe vor dieser Art von Öffentlichkeit. Ich war geoutet, ich war in meinem familiären Zusammenhang, wussten das alle und trotzdem war da so ein Schritt, den ich dann nicht machen konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann die nächsten CSDs bin ich aber hingegangen und das war schon eine Möglichkeit für lesbische Frauen, Bündnispartner zu haben in dem Kontext. Und die Schwierigkeiten miteinander, die hatten wir natürlich weiterhin. Also jetzt, was Frauen und Männer betrifft, also Lesben und Schwule waren einmal das Thema, auch schwule Männer sind Männer und sind männlich sozialisiert. Das heißt, wir werden die gleichen Kämpfe führen müssen mit ihnen, die wir auch mit anderen Männern führen. Das war so ein Strang. Und der andere Strang war diese pädophilen Diskussion bei den Männern, die auch sehr kontrovers war und wo es dann auch fast schon wieder unmöglich war, für Frauen mit Männern Bündnissituationen einzugehen, wo wir gesagt haben, nee, das geht irgendwie nicht.
Bevor wir uns nun eingehender mit dem Verhältnis von Männern und Frauen beschäftigen, würde ich Sie gerne animieren, sich langsam in Richtung Hans-Sachs-Straße auf den Weg zu machen.
Ich weiß, dass wir eine Geschichte, die aus Berlin kam, da gab es ein Café, das gibt es noch heute, Schwarzes Café, da mussten Männer wegen der Gewalt, die sie qua Geschlecht an Frauen ausüben, prinzipiell 1 Euro mehr pro Getränk bezahlen. Fand ich total super. Das ist so was, da grinsen wir heute. Aber ich muss sagen, dass mein Herz da immer noch irgendwie angerührt wird, wenn ich das höre. Und auch so meine Wut, die ich damals empfunden habe, dass uns die Orte draußen, die Öffentlichkeit, die Straßen, die Parks, sobald Dunkelheit eintrat, das ist ja noch heute so. Wir müssen ja einfach damit rechnen, eventuell Opfer von einer Gewalttat zu werden. Das ist ja, da ist ja nicht wirklich was besser geworden. Also von daher, im Grunde finde ich diese Forderung bis heute berechtigt. Und wenn man dann nochmal irgendwie vom Lohngefälle wenn man das nochmal in Betracht zieht, jetzt eine eher statistisch, aber nicht minder gemeine Tatsache, ja, dann finde ich, ist das eigentlich in Ordnung. Also wir haben natürlich auch Frauenland, Lesbenland, wir machen Kommunen auf dem Land und leben alle zusammen in gemeinsamen großen Häusern, die wir uns selber bauen. Wir leben autonom, wir bauen unser eigenes Gemüse an, wir züchten Schafe und spinnen Wolle und stricken uns die Pullover dann da draus. Und wir sind völlig unabhängig und damit schaffen wir einfach das Patriarchat ab. Das Patriarchat gehört abgeschafft. Das ist überhaupt das allergrößte, die größte Wurzel allen Übels. Das war
Fakt. Das war klar. Und darauf arbeiten wir hin.
Bin Teil der Frauenbewegung in München, der autonomen Frauenbewegung in München, seit 1975. Ziemlich bald danach, ja, habe ich mich dann auch lesbisch definiert, sagen wir es mal so. Also als lesbische Feministin. Und das hat auch den Zusammenhang, dass es in dieser Zeit, in den 70er Jahren, klar war, dass radikaler Feminismus eigentlich nur lesbischer Feminismus sein kann. Das heißt nicht, dass Lesben automatisch Feministinnen sind. Das ist leider nicht der Fall. Aber dass ein radikaler Feminismus eben nur in Kombination mit Lesbianismus möglich ist, weil eben diese ganzen Abhängigkeiten, die Verstrickungen in patriarchale Verhältnisse zumindest reduziert sind, zumindest nicht in den privaten Bereich hineinragen. Und von daher einfach bestimmte sowohl Denk- als auch Handlungsformen möglich sind, die eben dann verschlossen sind, wenn die Frauen letzten Endes Rücksicht nehmen müssen auf ihre Beziehung, heterosexuellen Beziehungen.
Ich bin natürlich elektrisiert gewesen von der Frauenbewegung. Also viele Lesben fanden das auch nicht ansprechend, aber für mich war das ein unglaubliches Erlebnis, dass Frauen Rechte für sich eingefordert haben, dass Frauen Rollenbilder, Rollenvorstellungen, Rollenvorschriften sprengen wollten und das auch aktiv gemacht haben. Und das war so die Zeit, wo ich denke, dass die Heterofrauen mit ihrer Bewegung, mit ihrer Frauenbewegung auch sehr viel lesbische Frauen politisiert haben und sehr viele lesbische Frauen dann auch in die Frauenbewegung gegangen sind. Ich denke, sie haben eigentlich uns rausgeholt, aus dem nicht gesehen werden.
Die Frauenbewegung ist ja eine viel umfassendere soziale Bewegung und hat viel mehr Themen noch, außer die Lebensformen und die Identitäten zu befreien, ja, von Frauen. Da geht es um Gerechtigkeit im Lohngefüge, ja, dass Frauen immer noch 23% weniger verdienen als Männer, denselben Verantwortungsbereichen. Das liegt an der Tatsache, dass auch Lesben weniger verdienen, weil sie Frauen sind. Viele Lesben haben Kinder aus früheren Ehen und sind dadurch von den ganzen Diskriminierungen von Müttern betroffen, ja, und von den Verarmungsrisiko von Müttern.
Und dann gibt es aber so einen langen Prozess, wo sich das ein bisschen umgedreht hat und wo dann auch die Heterofrauen sich doch auch bedroht gefühlt haben von den Lesben, weil die Lesben sind sehr massiv aufgetreten, haben gesagt, wir wollen gesehen werden, wir wollen auch unsere Lebensform hier einbringen und wir wollen auch unsere politischen Forderungen einbringen. Und das hat die Heterofrauen auch zum Teil unter Druck gesetzt. Und da gab es dann irgendwann, also das ist jetzt eine Zeit von Jahren, ne? Das ist nicht alles hintereinander passiert, da gab es dann irgendwann auch bei den Lesben das Interesse, also jetzt auch nochmal mit den Schwulen zu gucken. Und die Initiative ist, glaube ich, von den Schwulen ausgegangen, diese Demo zu machen, Christopher Street Day.
Und es gab dann so in den 90er Jahren, ja, so diesen Paradigmenwechsel, dass plötzlich viele Angebote und Einrichtungen und Bewegungen nicht mehr nur schwul waren, sondern schwul-lesbisch geworden sind. Und am Anfang sicherlich so war, dass sozusagen Lesben eher sich drangehängt haben an Einrichtungen, Vereine, Gruppen, die halt einfach im schwulen Bereich schon existiert haben. Und es jetzt aber heute mittlerweile so ist, dass man wirklich sagen kann, Lesben bilden da einen ganz eigenständigen und auch einen ganz engagierten Bestandteil. Also das, was man früher oder in den letzten Jahren häufig so Thema war, naja, jetzt ist es halt von schwul auf schwul-lesbisch geworden, kann man heute so nicht mehr sagen. Also nach meiner Wahrnehmung ist es wirklich schwul-lesbisch, also eigene Qualität.
Ja. Und manchmal lesbisch-schwul, also ich sehe auch, dass inzwischen das auch umgekehrt stattfindet, ja, das finde ich auch interessant, das gab es früher nämlich auch nicht, dass es manchmal Gruppen gibt und vielleicht sich dann auch plötzlich die lesbischen Gruppen öffnen und sich Schwule anschließen. Ja, genau. Das könnte auch eine Tendenz sein, was noch mehr kommt. Mal sehen.
Wie auch immer sich persönliche und politische Konstellationen im Zusammenspiel der verschiedenen lesbischen und schwulen Gruppierungen im Laufe der Jahre verändert haben, der gemeinsame politische Kampf hat auf jeden Fall neue Perspektiven eröffnet.
Also ich merke, dass es mehr und mehr Männer gibt, die einfach auch selbstverständlich eine Frauen-Lesben-Perspektive, eine feministische Perspektive einnehmen können. Es sind noch nicht sehr viele, aber es werden immer mehr. Und das stimmt mich dann in solchen Momenten, wenn ich das merke, sehr optimistisch.
Falls Sie nun schon in der Gegend der Hans-Sachs-Straße angelangt sind, könnten Sie gleich mit der nächsten Station weitermachen. Wenn nicht, Dann hoffe ich, dass Sie sich nicht allzu sehr verlaufen haben. Aber mit dem kleinen Plan in der Hand sollten Sie eigentlich wieder auf den rechten Weg zurückfinden.